Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 27. Januar. Und hier beim Backstage Classical Guten Morgen Podcast haben wir einen ganz spannenden Gast. Michel Friedmann wird mit uns über Musik und Demokratie reden. Und der Grund ist: Am kommenden Samstag und am Sonntag, also am 1. und am 2. Februar, ist er Teil eines Symphoniekonzerts in der Berliner Philharmonie. Das DSO wird Werke von Boulanger, Brahms, Strauss und Schönberg, also Friede auf Erden von Schönberg, Also sprach Zarathustra von Strauss, das Schicksalslied von Brahms und den Psalm 24 für Chor, Orgel und Orchester von Boulanger unter Andres Orozco Estrada spielen. Iris Berben tritt als Sprecherin auf und Michel Friedmann wird sprechen über Musik und Freiheit. Ja, und da haben wir gedacht, das ist doch genau unser Thema, also rufen wir ihn einfach mal an und fragen wir ihn, wie wichtig die Musik in unserer aktuellen Gesellschaft denn noch ist, ob sie unsere Demokratie stärken kann, ob sie unsere Kommunikation verbessern kann und vor allen Dingen, warum an der Kultur, besonders in Berlin, so vehement gekürzt werden kann. Ich freue mich, dass er jetzt am Telefon ist. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Friedmann.
Guten Tag.
Es geht um ein großes Thema. Es geht um Musik und um Demokratie. Claudia Roth sagt immer wieder, Kultur sei eine Grundsäule der Demokratie. Kulturschaffende sagen aber zum Teil, naja, warum sollen wir der Demokratie dienen? Kultur ist an sich ein Selbstzweck. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, dass der Satz, warum sollen wir der Demokratie dienen, bereits ein Missverständnis ist. Niemand muss der Demokratie dienen. Auch das ist übrigens das Versprechen der Demokratie, die Freiheit, es nicht zu tun. Aber es ändert nichts daran, dass alles, was wir tun, in einem Raum stattfindet, in dem Menschen mit Menschen zu leben haben, leben müssen. Und die Auseinandersetzung in diesem Raum, nämlich wie begegnen wir uns, ist durch die moderne Demokratie und damit auch durch die Aufklärung, das Zeitalter der Menschenrechte, dann doch so prädestiniert, dass wir sagen, erstens, es geht um die Anerkennung des Menschen, mit all seinen Schwächen übrigens, und da kommt die Kunst wieder. Denn die Kunst beschäftigt sich ja meist mit den Widersprüchen, den Schwächen, den Dämonen, den Schatten, aber auch den großartigen Momenten des Glücks, des Lebens, also aller Gefühle. Mhm. Letztendlich ist also die Kunst der Übersetzer, der Beschreiber, der Ermöglicher, dass wir Menschen uns mit unserer Vielschichtigkeit, mit unserem Bewusstsein, unserem Unbewussten auseinandersetzen und diese Widersprüchlichkeit in irgendeiner Form der Kunst wiederfinden, um danach miteinander oder auch jeder für sich sich viele Fragen zu stellen, die wir ohne Kunst uns hätten nie fragen können. Leider kann man sagen, ist das auch der Moment, wo erst einmal die kognitive Intelligenz ja scheitert. Wir wollen gewisse Dinge nicht tun. Wir wollen menschlich sein und scheitern doch daran. Und ich glaube, dass Kunst der Transmitter der emotionalen Intelligenz sein kann. Nämlich dadurch, dass Kunst Dinge übersetzt, die eigentlich noch nicht in Worte oder Gedanken und Verinnerlichung formuliert werden können, uns einen Impuls gibt, um danach uns zu bemühen, all dies in Worte dann wieder zu konfigurieren und miteinander in den Dialog zu kommen. Und das halte ich für den Kerngedanken der Demokratie, nämlich der Mensch im Mittelpunkt, das a priori des Menschseins.
Interessant, würde ich total zustimmen, aber ist nicht das auch etwas, was wir gerade verlieren? Also wenn wir tatsächlich das so sehen, wie Sie jetzt sagen, die Kunst ist sozusagen eine Möglichkeit, über das überhaupt ins Gespräch zu kommen, worüber es uns schwerfällt, normalerweise zu sprechen. Leben wir doch in einer Medienwirklichkeit, in der zum Beispiel Talkshows inzwischen behaupten, ey, wir laden einfach den Bundeskanzler, die Grünen-Politikerin, die CDU-Politikerin, die AfD-Politikerin ein und fragen die direkt. Wir brauchen den Umweg der Bühne ja gar nicht mehr. Wir brauchen gar nicht mehr die Ästhetisierung des Diskurses, weil wir haben ja jeden Abend 5 Talkshows, in denen wir direkt nachfragen können. Verlieren wir?
Ich bin begeistert und teilweise auch fasziniert, wie Sie von einer Analyse der Bewertung von Kunst auf Talkshows kommen konnten. Denn ehrlich gesagt würde ich eine Gesprächssendung jetzt nicht im Rahmen meines Kunstbegriffes, gerade auch wenn es sich um politische Auseinandersetzungen handelt, als erstes und als Contradictio oder Ergänzung gesehen haben. Mhm. Wenn Sie auch da von der Ästhetisierung sprechen würden, dann können wir einen Augenblick wieder über Kunst und Kultur reden, aber um was geht es denn letztendlich? Die Unmittelbarkeit, die wir uns einreden, weil wir Personen sprechen hören über sich, von sich und was sie denken, ist doch noch lange nicht der Hinweis von Authentizität oder das, was der Mensch spricht, ist die Konstruktion dessen, was sein Gehirn aushält oder die Aufgabe, die Rolle, die er spielt. Und gerade da sind wir Menschen, was unsere inneren Widersprüche angeht, in solchen unmittelbaren Gesprächen eigentlich auch heute noch sehr ungeübt, das darzustellen. Mhm. Und die Rollenerwartung gerade der Gesprächssendungen ist eine ganz andere. Deswegen glaube ich, ist, dass dieses Gegenüberstellen jetzt nicht ein Ausschluss der Notwendigkeit der Kunst und Kultur. Im Gegenteil, ich glaube, dass je mehr wir in diese unmittelbare Kommunikation treten, und übrigens jeder Mensch kann das heute durch die sozialen Medien, wir umso mehr Räume brauchen, in der die Reflexion, die Nachdenklichkeit, die emotionale, kognitive Übersetzungen stattfinden, die Widersprüche offengelegt werden. Kunst ist eine offene Wunde. Mhm. Und diese offene Wunde weiter zu öffnen, sie zu beleuchten, mit verschiedenen übrigens Leuchtstäben. Deswegen ist es ja so faszinierend, dass selbst Stücke, die von Shakespeare sind, immer noch durch verschiedene Interpretationen, sowohl in der Zeit als auch durch andere Menschen, uns immer wieder zu Erkenntnissen und zu Gefühlen bringen. Ich glaube, dass wir mehr davon brauchen und nicht weniger. Und deswegen bin ich so empört, dass im 21. Jahrhundert, wo die autoritären, diktatorischen und menschenverachtenden Strömungen so stark werden, wir auch in der Kulturpolitik kürzen, statt den Rahmen zu erweitern.
Genau, aber es gibt ja sozusagen, es stößt ja auf eine offene Gesellschaft, diese Kulturkürzung, ja. Also, das ist ja das Problematische. Ich glaube, Sie haben komplett recht, aber es gibt sozusagen einen Verlernprozess dieses kulturellen Diskurses, der schmerzhaft ist, der uns zwingt, in Tiefen zu gehen. Und wenn Sie gerade reden, wenn wir nach Österreich schauen, wo eine FPÖ ist oder die AfD in Deutschland, die reden von völkischer Kultur und von Systemkultur. Also, das ist ja ganz komisch.
Ja, aber die Antwort kann doch nicht sein, deswegen gebe ich auf, sondern die Antwort ist ein Erstrecht. Mhm. Und darüber reden wir gerade. Und deswegen bin ich auch so dankbar für beispielsweise die zwei Abende, die in Berlin stattfinden werden. Und ich fühle mich auch nicht hilflos. Ich fühle mich auch überhaupt nicht entmutigt, sondern im Gegenteil, ich glaube, dass diejenigen, die in diesen Verantwortungen stecken, und übrigens jeder Kreative, wissen Sie, wir diskutieren hier etwas auf einem Niveau, wo ich mir dann immer die Frage stelle, wenn Menschen in Diktaturen Kunst machen, für die sie sterben können, worüber reden wir hier in dieser Freiheit und Demokratie? Also mehr auch von uns allen. Mir kann nichts passieren, außer ich schreibe ein schlechtes Stück, wenn ich ein Stück schreibe. Mir kann nichts passieren, wenn ich ein schlechtes Buch schreibe. Es wird dann trotzdem mein Leben nicht gefährden. Und deswegen ist mein Appell, mein Aufruf und übrigens meine tiefe Sehnsucht als Mensch, mich diesen Dingen zu stellen, und bin so dankbar für alles, was in Kunst stattfindet und mich berührt. Ich kann ja, auch das ist Freiheit, darauf verzichten, das Buch zu lesen oder nach 50 Seiten es weglegen. Aber ich habe die Option des Buches in autoritären Ländern, übrigens auch in Ungarn, aber auch in Amerika, geht es beispielsweise, wenn es um Buch und Theater geht, schon ernst her. Es gibt Bücher, die werden in Schulen nicht mehr gelehrt. Und hier sehen wir, anscheinend ist Kunst immer noch für Diktatur eine große Gefahr. Und wenn das so ist, dann sollten wir davon sehr viel Gefahren produzieren.
Lassen Sie uns kurz bei dem Gedanken bleiben, weil gerade in diesen Diktaturen und auch, ich habe es eben schon gesagt, in den rechtspopulistischen Parteien, egal ob in Österreich, in Deutschland oder in Amerika, wird ja sozusagen die Kultur ausgespielt, indem eine Differenz aufgemacht wird zwischen der sogenannten Systemkultur, was ja nichts anderes bedeutet, als wir alle leisten uns als Staat Kultur, oder der sogenannten völkischen Volkskultur, die sozusagen eine Bauchkultur einer Nation sein soll. Wie Wie gehen wir mit dieser Differenzierung um? Denn gerade diese autoritären Staaten sagen ja, das System soll die Kultur nicht mehr beaufsichtigen und will gleichzeitig die Kultur beaufsichtigen. Das ist ja eine komplette Absurdität, oder?
In der Demokratie ist ja anscheinend beides möglich. Herr Kickl ist möglich und die Verantwortung des Staates, freie Kulturräume zu schaffen, ist auch möglich. Aber auf der anderen Seite, gucken Sie, wenn man einen Buchverlag hat, wird man vom Staat in der Regel nicht unterstützt. Hm. Wenn man ein Musikstück schreibt, auch nicht. Wenn wir also von dieser sogenannten Hochkultur reden, reden wir primär von der Förderung Theater, Oper, Ballett, städtische oder Landesinstitutionen. Ein Großteil der Kultur, auch der bildenden Kunst, weiß überhaupt nicht, wo man einen Zuwendungsbescheid herbekommt. Mhm. Kultur ist immer noch und primär erstmal anarchisch. Sollten übrigens Kulturschaffende, nur weil sie subventioniert werden, deswegen ihre auch Programme entwickelt haben, werden diese Theater auch früher oder später leer sein. Mhm. Also, ich halte auch, wenn man das international dann analysiert, die unterschiedlichen Förderungskonzepte ganz differenziert zu betrachten. Wir in Deutschland haben uns entschieden, eine plurale, auch quantitativ breite Angebotspalette, gerade was Theater und ähnliche Institutionen angeht, anzubieten, um in dieser Pluralität viele Menschen eine Chance zu geben, ihre Perspektiven im Kulturbetrieb zu übersetzen. Andere Länder machen das viel weniger. Wenn Sie in Großbritannien den Kulturbetrieb sehen, ist das weniger. Was diese Leute eigentlich anprangern, ist, glaube ich, gar nicht das Subventionssystem, sondern sie sagen es ja inhaltlich. Mhm. Kultur ist grenzenlos. Währenddessen die rechtsextremistischen und autoritären Gruppierungen, das können auch linksextremistische oder islamistische sein, nur in Kultur das wiederhaben wollen, was sie wollen. Mhm. Das kann aber nie Kultur sein. Und es kann auch für den Konsumenten keine Anregung sein. Ich nenne das Kulturpropaganda.
Und die ist natürlich besonders unangreifbar, wenn es um Musik sich handelt. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Form als Sprechtheater, Bücher oder was Sie gesagt haben, weil sie sozusagen auch gar kein Gegenüber hat. Ich glaube, Wolfgang Riem hat gesagt, in Musik sind wir immer von Musik umgeben. Wir haben gar kein Gegenüber und wir haben keine Sprache. Sie werden beim DSO umrahmt von einem Programm von Boulanger, Brahms, Strauss und Schönberg. Alles Komponisten, die ja für sich Statements abgegeben haben, aber wie Sie gesagt haben, die in jeder Zeit neu interpretiert werden müssen. Ist Musik die besonders ungefährliche oder die besonders gefährliche Rhetorik und Sprache in einer Gesellschaft?
Weder noch, aber dass Musik keine Sprache habe, dem muss ich widersprechen. Musik hat nicht die Sprache des Buchstabens und des Wortes, aber der Noten. Und natürlich hat Musik eine hohe emotionale Kraft. Und wir wissen ja auch, dass für Propaganda in autoritären Staaten ganz bestimmte Musikstücke nicht nur komponiert werden, sondern auch verwendet werden, die eine starke tiefe Affektemotionalisierung bedienen wollen, da darf man nicht naiv sein. Mhm. Aber auch hier kommen wir doch wieder zur Interpretation. Musik ist eine interpretatorische Möglichkeit. Es liegt am Dirigenten, es liegt am Orchester, welche Schwerpunkte weiter gefördert oder verändert werden. Aber ich möchte nochmal deutlich sagen, Musik zu verinhaltlichen oder gar zu entpolitisieren ist naiv. Natürlich hat Musik Sprache, eine andere Sprache zugegeben, aber auch die muss man lernen, man muss sich der Musik nähern, man muss das Ohr dafür schärfen und es gibt ja eine dritte Sprache, nämlich die der Zahlen, aber auch das ist eine Sprache. Alles, was in menschlicher Kommunikation stattfindet und jetzt sind wir dann doch an diesen Abenden, wo also auch viele Menschen zusammenkommen, ergibt wiederum eine Sprache in dem Resonanzraum, wo Musik stattfindet.
Immer im Jetzt auch, ne?
Genau. Anders als wenn ich mir eine Komposition alleine anhöre, entstehen wieder Emotionen. Das ist ja das Hervorragende, dass diese Emotionen ja nicht uniformiert entstehen und man sich danach wieder austauschen kann. Und übrigens, dann gibt es Leute, die finden diese Musik ganz furchtbar oder ganz großartig oder sie werden geweckt im ersten Teil oder im zweiten oder dritten Teil. Das bleibt das Faszinierende an Kunst, Kultur und auch Musik. Der Resonanzraum ist nicht bestimmbar.
Das ist alles ein großes Plädoyer für die Kunst in einer offenen Gesellschaft. Herr Friedmann, zum Schluss lassen Sie mich noch fragen, wir haben es gerade in Berlin gesehen. Trotzdem ist die Kultur nicht vor Einsparung, vor Kürzungen gefeit. Es gab einen Aufschrei innerhalb der Kulturszene, der aber dann doch mehr oder weniger nicht gehört bzw. fast ignoriert wurde. Was raten Sie Kulturschaffenden, um für ihre Kunst zu sprechen und für ihre Kunst zu werben? Einfach Kunst zu machen? Ist dieser Protest von gestern nicht mehr aktuell? Wie können wir diesen Positivismus, den Sie jetzt ausstrahlen, tatsächlich auch jeden Tag wieder behaupten? Einfach durch Musik
also auch
machen?
Hier würde ich zu einer ernsthaften Differenzierung neigen. Mhm. Die Tatsache, wie viel Geld wo und wann verhandelt wird, ist das eine. Das besonders Fatale in Berlin ist doch das dilettantische, beliebige und mit den Kulturinstitutionen nicht kommunizierte, wo letztendlich man damit sagte, friss oder stirb. Mhm. Die Frage natürlich des Geldes ist existenziell, nicht nur wenn ich am Monatsende meine Rechnungen bezahle, sondern auch für jede Kulturinstitution. Mhm. Aber es geht dann doch nicht immer und nur ums Geld. Es geht übrigens auch um die Wertschätzung, die man auch nicht immer nur durch das Geld formulieren kann. Das Schlimme in Berlin, aber nicht nur in Berlin, das ist ja auch in München wiederfindbar, mhm, und in anderen Städten. Und übrigens ein Thema, das es so lange gibt, wie es Kultur und damit Kulturfinanzierungspolitik geht, ist die Wertschätzung. Welchen Wert hat in unserer Gesellschaft die kulturelle Kreativität und Partizipation? Ich finde, dass es ein ureigenstes menschliches Grundbedürfnis ist, sich in Kultur wiederzufinden. Und wenn Sie sich anschauen, dass wir Bildmalereien oder selbst in Höhlenmalereien, aber auch Kompositionen, also all das, was wir unter Kunst und Kultur verstehen, schon vor zig und zehntausenden Jahren gegeben hat, dass Menschen also mit Tönen, mit Sprache, mit bildender Kunst miteinander in Kontakt treten, dann weiß man, das ist kein Thema der Moderne. Es ist das Grundthema der menschlichen Existenz. Das in den Mittelpunkt zu stellen, neben allen anderen politischen auch Notwendigkeiten und es nicht gegeneinander auszuspielen, ist das, was wir in den letzten Monaten wieder einmal, aber nicht zum ersten Mal, bei der Kulturpolitik, aber nicht bei ihr alleine zu vermissen haben. Joe Cialo ist ja nur der Kultur Senator, wenn ich nur sage, von seiner Funktion. Mhm. Aber die Entscheidung hat eine gesamte Regierung, ein Senat getroffen. Und hiermit einer Kulturlandschaft, einer Kreativlandschaft in einer Art und Weise von oben herab und ohne Respekt und ernst zu nehmen mitgeteilt, als wäre es ein Verwaltungshandeln. Mhm. Das ist jetzt eure neue Realität. Damit schwächt man den Wert der Kultur auch bei jungen Menschen und anderen Menschen. Das finde ich schade. Ich finde es, ich sage es noch einmal, in der jetzigen Zeit, wo das Barbarische, das Unmenschliche, die Verachtung, das Grobe und Rohe immer mehr in den Mittelpunkt kommt, umso mehr auch aus gesellschaftsgesamtpolitischen Gründen für den falschen Weg.
Also werben wir für die Wertschätzung der Kunst und die Bewusstwerdung des Wertes für uns alle. Vielen herzlichen Dank, Herr Friedmann, dass Sie sich kurz Zeit für uns genommen haben. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Michel Friedmann über die Wertschätzung, vielleicht auch die fehlende Wertschätzung von Politikern wie Joe Cialo gegenüber der klassischen Musik, der Kunst und Kultur im Allgemeinen. Ja, ich denke, das ist ein Gespräch gewesen, das eure Diskussion heute noch ein wenig anregen kann. Und wie immer gilt, natürlich kann man das Guten Morgen Gespräch nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. Und wer mehr von Michel Friedmann hören will, wer mehr über Demokratie und Musik lernen will, wer Interesse hat, Nadia Boulangers Psalm 24 für Chor, Orgel und Orchester zu hören, Johannes Brahms Schicksalslied, Richard Strauss Also sprach Zarathustra, oder Schönbergs Friede auf Erden. Wer Iris Berben als Sprecherin erleben möchte und Andres Orozco Estrada als Dirigenten des DSO, ja, der sollte am 1. oder 2. Februar in die Philharmonie nach Berlin gehen und sich dort dieses Konzert anhören. Wertschätzung gegenüber der Kultur, das ist das Stichwort des Tages. Die sollten wir uns hinter die Ohren schreiben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Einen schönen Tag.